Diese Podcast-Episode ist eine meiner ganz wenigen Folgen mit einem Interview. Und zwar war ich zu Gast bei Balthasar Becker. Das Interview ist ursprünglich auf YouTube erschienen, doch ich dachte, das ist durchaus interessant, auch für meine Zuschauer und Zuhörer auf meinen Plattformen. Und deshalb habe ich mit Balthasar vereinbart, dass ich hier einen Podcast hochlade, wo ich das Interview teile. Du weißt, es gibt hier verschiedene Inhalte. Der Schwerpunkt ist auf China, Kultur, Gesellschaft und natürlich die ökonomische Entwicklung, aber durchaus ab und zu auch mal mehr relevante Themen, was die Investmentwelt angeht. Wobei ich muss sagen, das Interview selbst war sehr gemischt. Wir haben dort über sehr viele verschiedene Sachen gesprochen, zum Beispiel den chinesischen Immobilienmarkt. Wie viel genau investieren eigentlich die Chinesen und wie viel haben sie dort verloren? Aber natürlich auch, warum muss China jetzt besonders viel machen? Was möchten sie eigentlich dort jetzt ändern in China großartig? Wie betrifft es dann wirklich auch die Aktionäre? Und wie müssen wir uns auch hier aufstellen? Was ist eigentlich auch immer noch so ein Trugschluss, den wir haben? Also ganz viele verschiedene interessante Themen, super spannend. Hör dir das gerne an und schau natürlich auch mal bei Balthasar vorbei, wenn du möchtest. Ich verlinke den YouTube-Kanal, ist ein sehr bunter und gemischter Kanal, aber durchaus interessant. Und jetzt viel Spaß bei der Episode.
Chinesische Aktien haben gerade eine Rallye hingelegt. Ich selbst habe es im Portfolio erfahren, meine Alibaba-Position über 40% im Plus. Und die große Frage ist das jetzt der Startschuss und es geht richtig los mit den China-Investments? Kommt die chinesische Regierung nun dazu, die chinesische Wirtschaft anziehen zu lassen oder heißt es jetzt, Gewinne mitzunehmen und sich wieder anderen Märkten zu widmen? Dieses Thema bespreche ich heute mit Erik Nebe. Erik ist immer wieder in China unterwegs, wohnt in China, ist China-Experte, kennt sich mit chinesischen Aktien aus und ich freue mich, dass Erik sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich muss dazu sagen, momentan wohne ich nicht mehr in China, bin viel unterwegs in Asien, jetzt gerade sogar in Deutschland, aber nächste Woche geht es wieder zurück nach China. Momentan eher so ein bisschen, dass ich dort öfter vorbeischaue, ist ja relativ einfach und das Besuch und das Land, ja, für euch gerne versuche heute wieder einzuordnen.
Genau, diese Einordnung ist unglaublich wichtig. Wie schätzt du das ein? Was passiert gerade? Was hat die chinesische Regierung veranlasst, hier einen Wechsel durchzuführen und wie sieht dieser Wechsel aus?
Ja, ist ganz spannend. Eigentlich hat es im Herbst aus meiner Sicht begonnen, auch mit der chinesischen Zentralbank, die gesagt hat, hey, wir unterstützen jetzt no matter what. Wir sind bereit, da richtig Geld in die Hand zu nehmen, dem Unternehmen zu helfen, auch ja, im Zweifelsfall Aktien zurückzukaufen und dort einfach insgesamt ja wirklich viel Kapital in den Markt zu geben. Und jetzt so die zweite Stufe, die jetzt gezündet hat, war, dass man jetzt auch von der Regierung sozusagen sagt, ja, wir müssen auch konsumseitig mehr anpassen. Also nicht nur rein jetzt stimulieren über die Banken, über Fiskalpolitik, sondern auch wirklich sagen, wir müssen Anreize setzen. Hat auch schon letztes Jahr genau genommen begonnen mit Subventionen, zum Beispiel im Elektronikbereich, Haushaltsgeräte. Und jetzt führt man das eben weiter und sagt, ja, wir wollen auch nochmal 5% Wachstumsziel, also Bruttoinlandsprodukt erreichen. Halte ich für sehr ambitioniert. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich schaffen. Aber naja, Positive ist, sie sagen, das ist unser Ziel. Und das heißt, sie müssen einiges tun aus meiner Sicht, um das zu erreichen.
Wow, das heißt, die chinesische Regierung hat eine Kehrtwende vollzogen. Wir haben hier gesehen, wie sie in den letzten Jahren mit dem Immobilienmarkt gekämpft haben, wie wir diese nach Covid induzierte Aktienmarkt-Rallye am chinesischen Aktienmarkt hatten. Und dann kam aber dieses totale Desaster. Dann hieß es auch andauernd, man könne in chinesische Aktien nicht investieren, weil die kommunistische Regierung immer mit der Enteignung drohe. Hat sich fundamental auf der Aktienseite auch was geändert oder hat man noch immer diese Bedenken und es geht jetzt nur darum, dass eben die chinesische Wirtschaft jetzt mehr Unterstützung durch die Notenbank und durch die Regierung erfährt?
Also ich denke, man muss da ein bisschen differenzieren. Fundamental hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist vor allem das Vertrauen, das habe ich auch immer gesagt, ich bin optimistisch, was China angeht. Ich kann allerdings nicht versichern, dass es auch die anderen sind. Also das heißt, wenn das Sentiment so schlecht ist, dann kann China wachsen und die Firmen können gedeihen, aber es bringt am Ende für den Anleger wenig. Und jetzt hatten wir, und das hing gar nicht unbedingt mit der Regierung nur zusammen oder mit der Zentralbank, einige ja doch nette Impulse, die kamen zum Beispiel von DeepSeek, dem KI-Tool oder dieser Plattform, was dann insgesamt dafür gesorgt hat, dass man gesagt hat, hey, die Chinesen sind ja technologisch auch noch ganz stark eigentlich und es hat einige Aktien gerade aus dem Bereich, aber auch natürlich dadurch den Gesamtmarkt beflügelt ohne dass sich das jetzt schon so stark in den Zahlen widerspiegelt. Also Alibaba ist das beste Beispiel. Die haben ein gutes Quartal geliefert, aber das Ganze so um das Thema KI ist dort ja noch gar nicht so wirklich drin, weil das ja erst, wenn es denn kommt, in den Zahlen in den nächsten Perioden zu Buche schlägt. Aber manchmal braucht man dann so einen Stimmungsaufheller, das kennen wir aus dem privaten Bereich, um dann im Prinzip auch andere Sachen ins Rollen zu bringen. Und das ist natürlich schon positiv, aber es ist jetzt nicht so, als wenn plötzlich China wieder sozusagen zurück zum Wachstum und zur Innovationskraft gefunden hat, weil das hatten sie die ganze Zeit. Aber man hat es eben so ein bisschen vernachlässigt, weil alles andere überschattet hat.
Okay, spannend. Und wie sieht der Immobiliensektor gerade in China aus? Weil das war doch das Riesenproblem, oder dass viel zu viele Wohnungen gebaut worden sind, dass man dieses demografische Problem hat, dass man dieses Verschuldungsproblem hat, dass dann diese einzigen Spieler pleite gegangen sind oder irgendwie von der Regierung übernommen worden sind. Wie sieht der Immobilienmarkt gerade aus in China?
Also der Immobilienmarkt ist im Prinzip im Vergleich zum Aktienmarkt noch nicht da, dass man jetzt sagen kann, er hat einen Boden ausgebildet. Wir sehen jetzt, dass teilweise die Preisrückgänge sozusagen langsamer sind. Das heißt, zum Vorjahr immer noch ein Rückgang, aber nicht mehr zum Vormonat. Die letzten Monate haben wir klare Anzeichen, vor allem in den Städten der höheren Kategorie. Also zum Beispiel, ich war in Guangzhou letztes Jahr, das zählt zu diesen Top-Städten. Ich fliege jetzt nach Shenzhen. Das sind die Städte, auf die man besonders schaut, weil die haben so eine gewisse Signalwirkung. Da sind eben auch besonders, im Prinzip die Mittelschicht, aber auch wohlhabende Leute. Und dort sehen wir sogar eine größere Stabilisierung als in Städten der unteren Kategorie. Ich gehe aber davon aus, dass das Ganze noch ein bisschen dauern wird, bis sich wirklich hier sozusagen ein Turnaround einstellt. Der Immobilienmarkt ist gar nicht mehr so wichtig in Bezug auf seine sozusagen Wirtschaftsleistung, aber er ist eben wichtig für die chinesische Bevölkerung, weil die hat einen Großteil ihres Vermögens dort drin geparkt. Und je nachdem, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt, wird auch die Bevölkerung konsumieren oder eben nicht. Und das war jetzt in den letzten Monaten, Jahren eben ein Problem, dass man sich zurückgehalten hat. Es ist auch kein Verschuldungsproblem per se. Einige Unternehmen dort, ja, die haben Probleme, die werden jetzt abgewickelt. Aber das ist nicht die große Gefahr. Die große Gefahr ist, dass die Chinesen sagen, wenn meine Vermögenssituation so unklar ist, dann werde ich jetzt einfach auch weniger ausgeben und das will den ganzen Binnenmarkt eben schwächen oder hat ihn teilweise auch geschwächt.
Spannend. Das heißt, die Chinesen haben viel in Immobilien investiert gehabt, beziehungsweise viel eigene Immobilien besessen, und das ist dann vergleichbar wie in den USA, wo die US-Amerikaner eben Aktien halten, und wenn der Aktienmarkt boomt, geben sie viel Geld aus. In China, wenn der Immobilienmarkt boomt, geben sie viel Geld aus. Wie steht es um die chinesische Aktienkultur?
Ja, die chinesische Aktienkultur ist noch nicht so fortgeschritten. Die hat jetzt natürlich auch wieder so einen kleinen Aufheller erlebt, weil eben der Gesamtmarkt stärker war und weil auch dort man anfängt zu sagen, wir wollen, dass diese ganze Branche, der Kapitalmarkt gefördert wird. Zum Beispiel macht man jetzt Vorgaben und sagt, die Versicherer auf dem Festland, die müssen einen Teil ihrer Prämieneinnahmen in den Aktienmarkt investieren. Ja, das gab es so auch noch nie. Und es sorgt natürlich insgesamt dafür, dass der Markt wahrscheinlich gestärkt wird, aber dass auch die Chinesen das registrieren. Und man hat eben kulturell, ist man eben stark am Immobiliensektor sozusagen aufgehangen, seitdem dieser Wohnungsmarkt privatisiert wurde. Das war so um die 2000er Jahre, hat man relativ schnell zu dem Immobilienmarkt gefunden. Man hat Banken nie großartig getraut, weil man weiß ja nicht, was die da machen. Und der Aktienmarkt war auch nicht so populär und das hat bis heute angehalten, weil man selbst natürlich weiß, dass die Chinesen so ein bisschen eine Zockermentalität haben und viele gesagt haben, ich zocke auch gern, aber nicht bei meiner Rente sozusagen. Und da ist mir die Immobilie lieber, da kann ich zur Not noch einziehen. Und da vielleicht noch ein, zwei Zahlen, also 70% geht man davon aus, des städtischen Vermögens ist in Immobilien. Und der Wertverlust, den viele erlitten haben, den beziffert man so auf 30%. Also dass die Immobilien im Schnitt so viel nachgegeben haben. Und das ist einfach so etwas, was auf das Gemüt dann der Chinesen schlägt.
Du kennst ja China, du warst mehrfach vor Ort, du hast dir ein Bild machen können. Wie schätzt du denn die zukünftige Entwicklung Chinas ein? Ich kenne zum Beispiel die Bücher von Ray Dalio, der beschreibt, dass die Chinesen gerade dabei sind, auf so vielen Metriken an den US-Amerikanern vorbeizuziehen. Und dann kommt natürlich der Konflikt China-USA voll zur Geltung. Wie schätzt du die Entwicklung Chinas als Land über die nächsten 5 bis 10 Jahre ein, weil sie ja auf der einen Seite dieses unglaubliche Wachstum haben, diese unglaubliche Entwicklung bereits mitgemacht haben. Wenn man sich mal überlegt, die Chinesen haben, glaube ich, über 600 Millionen Menschen aus der absoluten Armut in eine Mittelschicht gebracht. Also das ist eine gigantische Leistung. Gleichzeitig haben sie aber ein demografisches Desaster. Und ich stelle mir immer die Frage, auf der einen Seite sehe ich diese krasse Dynamik, von der ich zum Beispiel über Aktien profitieren möchte. Auf der anderen Seite sehe ich aber diese Demografie und frage mich, ob die wirklich so gut sich weiterentwickeln können.
Also Demografie ist ein Problem, aber ist sicherlich etwas, was einfach noch nicht geklärt ist und was sehr viele Länder haben. Da ist China ja nicht einzigartig. Wir schauen oft so auf die Gesamtzahlen, sagen, China will die USA ablösen. Viel wichtiger ist aber eigentlich die Pro-Kopf-Entwicklung. Du hast ja angesprochen, auch mit der Mittelschicht. Denn ob jetzt China irgendwann die USA gesamtwirtschaftlich überholt, sehr wahrscheinlich wird das kommen. Das spielt erstmal keine Rolle. Da wird keiner großartig feiern. So wie jetzt Indien China bei der Bevölkerung überholt hat, hat sich an dem Tag irgendwas geändert auf der Welt? Nö, das ist eine reine Statistik. Was China natürlich machen muss, ist, dass sie pro Einwohner weiterkommen. Und da sind sie weit hinter den USA und werden die USA wahrscheinlich auch niemals einholen. Egal, ob ich jetzt sozusagen Einkommen oder Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist immer interessant. Und da sind sie sehr, sehr weit entfernt und müssen natürlich schauen. Und da hat China sozusagen intern beschlossen, wir wollen das, dass sie nicht nur sagen, wir wollen eine solide Mittelschicht und wir wollen viele Eliten haben, sondern sie wollen den Rest auch noch hochholen. Denn die Gefahr ist eben, dass sie jetzt in dieser Spanne relativ lange bleiben, technologisch zwar schon vorankommen, aber sie wollen jetzt halt wirklich auch den nächsten Schritt machen. Und deshalb zum Beispiel haben wir auch die Spannung mit den USA, weil China eben nicht sagt, wir finden uns jetzt mit dieser Rolle ab, wir werden weiter sozusagen die Werkbank der Welt sein, aber eher Low-Tech. Nein, sie sagen, wir wollen auch den nächsten Schritt gehen. Und den nächsten Schritt werden sie nur bei High-Tech gehen. Und deshalb sehen wir natürlich, dass wir jetzt diese Spannungen haben, dass China natürlich in diesem Konkurrenzkampf dann auch sozusagen Herausforderungen hat, die sie sonst nicht hätten. Aber sie sagen, lieber so, wir gehen dieses Risiko ein, wir wollen diesen Schritt gehen. Wir finden uns nicht damit ab, unser Potenzial sozusagen nicht abzurufen, sondern wir wollen wirklich dann auch ganz oben mitspielen und dann pro Kopf auch nochmal einen draufsatteln.
Aber was ist jetzt das eigentliche Ziel der chinesischen Regierung? Weil man sagt ja auch das Reich der Mitte. Historisch sagt man ja auch, dass China das Land war, das sich selbst genügt hat. Da gibt es dann dieses Beispiel, dass der eine chinesische Kaiser einmal gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Armee, weil wir müssen sehen, ob Gefahr aus dem Ausland droht. Dann haben sie eine Armee aufgebaut, ein Heer sozusagen ins Leben gerufen, sind nach Afrika gefahren, dann sind die Gesandten zurückgekommen. Mit Geschenken waren sie in Afrika und haben dann berichtet, es gäbe keine Gefahr aus Afrika, woraufhin dann dieser chinesische Kaiser die Armee zerstört haben sollte oder das Heer und gesagt hat, na gut, dann brauchen wir es nicht und hat die Schiffe verbrannt. Das ist jetzt eine schöne Geschichte. China hat ja auch rohstoffmäßig sehr viel im eigenen Land. Es ist ein riesiges Land. Deshalb, die USA haben immer den Anspruch gehabt und haben das auch gemacht, die ganze Welt zu regieren. Ist das der chinesische Anspruch? Wollen die Chinesen einfach nur, dass es ihrer Bevölkerung gut geht und konzentrieren sich auf ihren Raum, das riesige chinesische Reich? Oder haben die Chinesen wirklich Ambitionen, ähnlich wie die USA, auf der gesamten Landkarte mitzumischen?
Also ich glaube nicht, dass die Chinesen irgendwelche Hegemonialansprüche haben. Sie wollen natürlich mehr Kontrolle. Sie wollen natürlich wahrgenommen werden als Macht. Sie wollen auch ihren Einfluss geltend machen. Das ist Teil ihres Bestrebens aufzusteigen. Aber wir sehen ja relativ klar, sie mischen sich nicht großartig in die Angelegenheiten anderer ein. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt auch, warum macht China nicht mehr bei Russland? Warum wollen sie da nicht intervenieren? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie haben auch die Einstellung, das geht sie nichts an. Und das Gleiche gilt insgesamt für die Ausrichtung. Wir sehen natürlich, dass sie in auch Regionen, Südostasien, war ich ja jetzt auch viel unterwegs, natürlich sieht man auch den Einfluss. Aber wir sehen nicht, dass sie dort anderen Regierungen so reinreden, dass sie ihnen sagen, was sie politisch zu machen haben. Und auch in Europa ist es so, sie wollen natürlich hier auch ihre Produkte verkaufen. Sie wollen wirtschaftlich natürlich erfolgreich sein. Aber sie werden uns nicht vorschreiben, was sie machen sollen. Und das ist im Prinzip jetzt nicht nur historisch abgeleitet, sondern auch Beobachtung und letztendlich auch eine Mentalitätssache, dass die Chinesen das nicht machen. Und sie sind eben auch sehr selbstzentriert. Sie haben ihre eigenen Herausforderungen. Das hat die absolut größte Priorität. Und das sehe ich auch in den nächsten Jahren so, dass sie dort im Prinzip erstmal vor der eigenen Haustür weiterkehren.
Sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde es ja unglaublich faszinierend, wie die aktuelle Welt funktioniert. Weil seitdem China in die Welthandelsorganisation eingetreten ist, haben wir ja dieses Gleichgewicht, dass die Chinesen ganz viel produzieren, ganz günstig produzieren und ganz viel exportieren. Das bedeutet, sie akkumulieren unglaublich viele Assets, weil sie eben so viel exportieren. Die USA müssen dann natürlich die Gegenpartei einnehmen, weil wenn ein Land mehr exportiert, als dass es importiert, muss ein anderes Land logischerweise mehr importieren, als dass es exportiert. Ansonsten geht die Gleichung nicht auf. Das heißt, dieses stille Gleichgewicht, das wir haben, ist, die Chinesen sparsam und bescheiden, arbeiten sehr viel, exportieren sehr viel und sparen sehr viel. Die USA konsumieren sehr viel, importieren sehr viel und das Ganze auf Pump. Das Ende dieses Lieds war, dass die USA ganz viele Staatsanleihen, also Reserven, exportiert haben mit gedruckten Dollar und die Chinesen diese Dollar akkumuliert haben. Die Chinesen haben sehr viele Dollarreserven. Seit 2008 entwerten die USA den Dollar, indem sie Geld drucken, wobei dann die Chinesen angefangen haben und gesagt hat: Moment mal, wir sind so vom Dollar abhängig, wir haben so viele Dollarreserven, lasst hier mal ein wenig diversifizieren und die Dollarreserven runterfahren. Und jetzt ist meine große Frage mit Donald Trump, der sagt, er will die Industrie zurückbringen. Wie siehst du dieses Gleichgewicht in der geostrategischen Welt sich verändern?
Also ich glaube nicht, dass wirklich die USA daran interessiert ist, jetzt diese Industrie großartig zurückzuholen, weil das wird viel zu teuer und macht auch keinen Sinn ökonomisch, ja, sondern sie haben ja im Prinzip die Kaufkraft. Sie haben auch gesagt, wir haben eben andere Bereiche, wo wir stark sind und sie können sich das ja im Prinzip leisten. Klar, du hast angesprochen, ist immer die Frage, inwiefern finanziere ich das über Schulden? Habe ich damit möglicherweise ein Inflationsproblem? Aber grundlegend wird sich nicht so viel verändern. Die Frage ist eher, wer produziert was noch in Zukunft? Ja, China wird gewisse Sachen abgeben, aber nicht an die USA, sondern wenn überhaupt dann an, Vietnam, Indien. Ich war gerade in Vietnam, auch dort hat man das gesehen, dass die Vietnamesen Teil machen. Aber zum Beispiel der Hightech-Bereich, der wird in China stärker denn je im Prinzip verankert sein, weil das kann kein anderes Land übernehmen. Das Ökosystem von China ist viel zu stark. Es ist ja kein reiner Kostenfaktor. Das wird auch oft völlig falsch verstanden, sondern China hat eben die Supply Chains und dieses System aufgebaut. Das kannst du nicht abbauen und einfach mal nach Indien oder Vietnam bringen. Vietnam eher noch. Indien im Prinzip überhaupt nicht, weil die technologisch da nicht mithalten können von der Infrastruktur. Die USA wird sich vielleicht ein, zwei Sachen ein bisschen zurückholen. Halbleiter kann man nicht ausschließen, aber selbst da ist es schwierig. Da reden wir auch eher über Taiwan und ein paar einzelne Industrien, ja, möglicherweise. Aber auch wenn wir jetzt auf die erneuerbaren Energie gehen, wo im Prinzip China sowas wie die seltenen Erden, Batterien, Photovoltaik komplett kontrolliert, also mit Anteilen von 70%, 80%, 90%. Also das gibt es in anderen Bereichen nicht. Wenn wir jetzt bei Rohöl sind, reden wir auch immer von großen Staaten, aber die sind vergleichsweise fragmentiert. Russland oder Saudi-Arabien, ja, die haben vielleicht irgendwie mal 10%, 20%, aber China kontrolliert gewisse Dinge komplett und es gibt eigentlich wenig Anhaltspunkte, dass sich das ändern wird und muss es auch nicht. Ja, wir profitieren ja davon, dass China das so gut und günstig macht.
Wow, spannend. Das heißt, du siehst nicht, dass sich dieses Gleichgewicht verändert. Du siehst auch nicht, dass Donald Trump jetzt die gesamte Industrie zurückbringt, weil du sagst, es ist einfach viel zu teuer. Und China ist einfach strategisch in vielen dieser Schlüsselindustrien so gut aufgestellt, dass es ohne eine Verflechtung sozusagen, ohne diese Globalisierung nicht funktionieren wird. Du siehst aber weiterhin, dass sich China stark entwickeln wird, oder? Also, dass die, du sagst, 5% Wachstum ist jetzt viel, aber dass die Chinesen als Land einen rasanten Aufstieg weiterhin fortführen, das siehst du schon, oder?
Gut, ist die Frage, wie man rasant definiert. Also, ist ja klar, dass die Wachstumsraten der Vorjahre nicht mehr erreicht werden können. Und sicherlich müssen wir uns auch auf Raten einstellen, die unter diesen 5% liegen. Viele gehen davon aus, dass China jetzt nochmal richtig reinhauen will, weil sie wissen, in ein paar Jahren wird es dann eh geringer. Man muss natürlich auch sehen, 5% China-Wachstum, Das ist so, als würden die eine ganze Volkswirtschaft wie Thailand oder Vietnam einfach mal hinzufügen. Also 5% für China ist immer noch verdammt viel. Und das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren nachlässt. Wahrscheinlich sich dann vielleicht so auf einem Niveau von, ja, sagen wir 4,5 einpendeln. Und irgendwann wird das sicherlich auch noch weiter runtergehen. Aber es sieht schon so aus, als wenn China trotzdem relativ beständig weiter wächst. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, einzelne Bereiche wachsen ja noch schneller wie eben im Technologiesektor. Und klar, es ist nichts in Stein gemeißelt, aber wenn sie es schaffen, vor allem dieses sozusagen Problem der Binnennachfrage zu stemmen oder zu bewältigen mit eben Konsum, dann bin ich da auch optimistisch, dass wir nach wie vor relativ hohe Wachstumsraten in China sehen, gerade auch in den Bereichen, die uns interessieren, wie Einzelhandel und so weiter.
Und wie kann man jetzt von diesem starken Wachstum oder von diesem starken Aufstieg oder dieser Entwicklung Chinas am besten profitieren? Weil normal sagt man ja, man kauft jetzt Aktien. Das ist halt in China immer die Frage, weil es ja in China irgendwie diese Melange aus Kapitalismus und Sozialismus gibt. Es ist jetzt nicht so, dass der chinesische Staat sich komplett rauslässt und dann die Unternehmen frei handeln würde. Es ist auch super spannend, wie jetzt Xi Jinping hergeht, oder? Und jetzt solche Spieler wie Jack Ma von Alibaba wieder in den Mittelpunkt stellt und sagt, hey, unsere Technologiegarde, kommt mal zurück und baut mal wieder was, nachdem er die ja eigentlich fast schon verbannt hatte davor. Deshalb, inwieweit sind chinesische Aktien ein sicheres oder sicher in Bezug davon, dass wenn das chinesische Wachstum weitergeht, dass man mit Aktien davon profitiert? Inwieweit ist dieser Zusammenhang, den wir ja aus der westlichen Welt so 1:1 kennen, in China gegeben? Und danach können wir dann noch auf die einzelnen Aktien eingehen.
Also man muss erstmal ganz klar konstatieren, historisch haben wir gerade in den letzten Dekaden da eine sehr geringe Korrelation. Das muss man einfach auch ganz offen so sagen. Man sieht es, man braucht nur das Bruttoinlandsprodukt neben den, neben den Hang Seng-Index zu legen, die Entwicklung, und die sind schon fast invers sogar. Also Bruttoinlandsprodukt ist relativ konstant gestiegen, mit ein paar Ausnahmen, Covid-Jahre oder so, aber im Prinzip starkes Wachstum bei der Wirtschaftsleistung. Der Aktienmarkt nur in einzelnen Phasen, mehr oder weniger übergeordnet, je nachdem, welche periodische Transi stagniert. Momentan haben wir wieder ein bisschen Aufschwung, aber klar, insgesamt ist es ein schwaches Bild. Ich behaupte nach wie vor, wir werden die Chance haben, hier noch mehr zu profitieren am Kapitalmarkt. Bei Einzelwerten muss man es auch schon wieder anders einordnen. Wir haben natürlich Werte, die in langfristigen Aufwärtstrends drin sind, ja, wo Leute viel Geld verdienen konnten, auch verdient haben, was auch bis heute anhält. Aber es gibt eben auch klassische Beispiele, wo viele Leute investiert sind oder waren und natürlich sehr, sehr enttäuscht wurden, weil sie eben, ja, gerade wie du gesagt hast, nicht den Rückhalt auch bekommen haben von der Regierung, ja, sozusagen, dass die mehr Bekenntnisse an den Aktienmarkt liefert. Aber vieles ist auch Vertrauen. Also am Ende ist immer die Frage, ja, wenn die Investoren eben so reagieren und vieles aus meiner Sicht zum Beispiel auch völlig falsch interpretiert haben, ja, eben vor einigen Jahren, als plötzlich sozusagen das Narrativ kursierte, China ist jetzt wirtschaftsfeindlich, was nie der Fall war. Sie haben halt die Dinge stark reguliert und da haben Investoren Geld abgezogen. Das ist die ganz große Frage, ob dieses Grundvertrauen, momentan kommt es wieder ein bisschen zurück, ob das sozusagen dauerhaft wieder Bestand der chinesischen Aktienwelt ist. Denn dann können wir auf jeden Fall sogar mit einem ETF-Produkt oder eben mit den Indizes profitieren, weil das wird dann den Gesamtmarkt heben.
Spannend. Also ich glaube, das große Problem ist halt, dass wir in China nicht die gleiche Funktionsweise des Kapitalismus 1:1 haben wie bei uns. Und ich glaube auch, dass die chinesische Regierung sich noch nicht ganz sicher ist. Und es ist ja interessant, deine Einschätzung zu sehen, inwieweit sie denn den Kapitalmarkt sein lassen wollen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Oder vor allem, wie geht es denn deiner Ansicht nach die chinesische Regierung mit diesem inhärenten Problem zwischen Kontrolle und Freiheit um? Auf der einen Seite wollen sie ja alles kontrollieren und wollen ja ihre Macht nicht aufgeben, eigentlich ihre Macht ausbauen. Xi Jinping hat ja seine Macht seit 2012 gigantisch aufgebaut. Auf der anderen Seite musst du natürlich, um freie Entwicklungen zuzulassen, Freiheit gewähren. Und da die immer in diesem Konflikt sind, zwischen auf der einen Seite Wirtschaft frei entwickeln lassen und dann Innovation zulassen, auf der anderen Seite nicht Kontrolle und Macht abgeben. Auf der einen Seite soll sich eine Mittelschicht entwickeln, auf der anderen Seite, wenn du einen gewissen Wohlstand erreicht hast, dann willst du vielleicht auch irgendwann politisches Mitspracherecht. Und das ist, glaube ich, dieses Problem, mit dem sie immer jonglieren. Wie schätzt du das ein und wie glaubst du, wird sich das dann auf die Aktienkultur und vor allem darauf entwickeln, dahin entwickeln, dass man Aktien wirklich mal frei lässt, sodass man dann als Aktionär auch wirklich uneingeschränkt von der Profitabilität der Unternehmen profitieren kann?
Also was du im Prinzip als grundlegend betrachtest, wie viel wirtschaftliche Freiheit gibt es? Weil der Aktienmarkt theoretisch ist erstmal relativ frei. Also da wird ja nicht groß eingegriffen. Was gemacht wurde oder teilweise auch noch wird, sind eben Regularien oder auch im Prinzip Eingriffe in Unternehmensabläufe, dass die staatlich stark beeinflusst werden. Und das ist genau das, was eben den internationalen Investoren, gerade aus dem anglosächsischen Raum, überhaupt nicht geschmeckt hat. Und da ist eben die Frage, wie man das angeht. Weil zum Beispiel, wir dürfen nicht vergessen, Anfang der 2000er Jahre, da hat sich das Internet entwickelt. Und damals war überhaupt nicht klar, lässt China das zu? Weil klar, man würde jetzt erstmal sagen, das ist ja eine sehr liberale Geschichte. Warum sollen wir überhaupt das Internet? Und es hat sich ja trotzdem über die Firmen in China auch frei entwickelt. Wir haben zwar die Great Firewall und wir haben auch eine Zensur, aber es ist ja nicht so, als wenn China das sozusagen die ganze Zeit nur selbst überreguliert hat, sonst hätte sich das nicht entwickeln können. Und dann hat man eben auch Spielraum und Freiraum gelassen, dann aber wieder eben die Zügel gestraft. Und genau das haben wir jetzt auch gesehen, dass sich eben die großen Unternehmen wie Alibaba, Tencent so stark entwickelt haben. Und dann hat man aber gesagt, Moment, ihr müsst jetzt erstmal beispielsweise eben auch gesellschaftliche Pflichten erfüllen und hat dann eben die Unternehmen in die Pflicht genommen. Und das hat dann am Aktienmarkt für große Unruhe gesorgt. Und da ist eben die Frage, wie das auch zukünftig läuft. Jetzt haben wir zum Beispiel das Thema KI. Auch dort ist es so, China würde natürlich dort gerne mehr Vorschriften machen. Aber sie wissen auch, wir dürfen das KI-Rennen sozusagen nicht verlieren. Und das werden wir nicht schaffen, indem wir es einfach staatlich überregulieren, sondern dort brauchen wir. DeepSeek ist das beste Beispiel, ein privater Hedgefonds im Prinzip. Da brauchen wir genau diese Privatwirtschaft und da brauchen wir auch die Kreativität und sozusagen die wirtschaftliche Freiheit, dass Unternehmer Anreize haben, das zu entwickeln.
Für mich ist ja beim Investieren eigentlich die Notenbankpolitik immer das Allerwichtigste, weil klar, wie viel Gewinn macht ein Unternehmen und so weiter. Aber wenn die Notenbank halt Liquidität ins System initiiert, dann wird die Währung abgewertet. Und wenn die Währung abgewertet wird, dann gilt, die Flut hebt alle Boote und dann steigen die Aktien. Und deshalb, wie schätzt du gerade die chinesische Notenbankpolitik ein? Wird dort jetzt Liquidität initiiert oder wird weiterhin ein restriktiver Kurs gefahren?
Ja, ich habe es eingangs sehr kurz erwähnt. Also das wichtigste Signal war im Prinzip von der Zentralbank im Herbst, die gesagt hat, ja, wir sind ja bereit, wirklich auch im Prinzip Pakete zu schnüren, die es so noch nie gab. Also dass wirklich eine Zentralbank Aktien kauft, das gibt es ja selbst in den USA nicht. Und das ist schon nicht ganz unwichtig, es im Hinterkopf zu haben. Und jetzt muss man eben schauen, wie China dieses Jahr agieren wird. Weil ich habe ja auch gesagt, 5%, das werden sie nicht einfach mal so im Vorbeigehen erreichen. Das heißt, sie müssen schauen, was sie dort machen. Möglicherweise auch wieder über Zinsanpassungen. Sie haben halt, man fragt sich immer, warum haben sie nicht schon früher hier im Prinzip agiert, interveniert? Und das ist natürlich, dass sie Angst vor der Inflation haben. Und genau gesehen haben, was auch in anderen Teilen der Welt passiert ist. Und China wird tunlichst vermeiden, eine Inflation von 6% zu haben. Nur sind sie so weit davon entfernt, dass man natürlich sagen kann, okay, ist das wirklich eure größte Angst? Und ich denke schon, dass sie dort jetzt auch wieder dann ihre Stimulusaktivitäten ausweiten werden. Und die Zentralbank ist natürlich ein wesentlicher Faktor, wobei man immer sagen muss, dass die schon noch eine andere Rolle nochmal in China spielt, dass die auch, sagen wir mal, weniger aktiv ist als jetzt die Federal Reserve in den USA.
Spannend. Welche chinesischen Aktien schaust du gerade an? Welche sind am interessantesten, um jetzt von der Entwicklung zu profitieren?
Ja gut, im KI-Bereich, im Technologiebereich hat man natürlich die Klassiker. Also das sind Alibaba, wo man auch gesehen hat, interessant jetzt auch das Kerngeschäft. Das ist ja der E-Commerce und nicht KI. der auch wieder besser läuft. Und da kann ich natürlich doppelt profitieren, technologisch. Und wenn die Konsumstimmung in China jetzt wieder steigt, was ich gesagt habe, durch möglicherweise auch einen besseren Immobilienmarkt. Und dann habe ich natürlich Unternehmen wie JD Alibaba. Klassiker ist natürlich auch Tencent, die halt in verschiedenen Bereichen dann auch tätig sind, wie über ihre WeChat-App, über Gaming, also im Prinzip auch nochmal mehr an dem digitalen Leben sozusagen teilhaben. Und ja, ich kann es natürlich auch weiterspannen, je nachdem, auch welche Sektoren mich interessieren. Ich denke, man kann theoretisch bis hin zu Bankaktien momentan wieder gehen, aber auch generell im Konsumbereich gibt es sicherlich spannende Werte. Oder natürlich auch, dass man sagt, ja, mir ist es zu heikel, ich gehe in Unternehmen, die auch exportlastiger sind. Ja, also ich sage, ich will nicht nur auf den chinesischen Markt wetten, auf eine Erholung da. Weil Alibaba zum Beispiel ist nichts anderes als eine Wette auf China. Wir haben zwar ein bisschen was international, aber das ist nicht letztendlich wirklich ausschlaggebend. Aber ich kann durchaus sagen, ich kaufe jetzt irgendwie eine Haier-Aktie, die Elektronikprodukte herstellen und die, weiß ich nicht ganz genau, aber so 50% mittlerweile fast exportieren, die natürlich auch Klimaanlagen, Fernsehen, was weiß ich, in die Welt rausschiffen. Und reduziert dann sozusagen mein Risiko ein bisschen, was China angeht, klar.
Und im Bereich Elektroautos?
Ja, das ist sicherlich auch ein spannendes Feld, wie wir gerade feststellen. Dort gibt es sicherlich einige Unternehmen, wo wir schon mehr Sicherheit haben. Ja, BYD ist dort für mich schon der Top-Pick. Sicherlich aber auch dann nicht mehr mit dem Kurspotenzial ausgestattet, wie vielleicht ein paar kleinere Spieler. Aber bei den kleineren Spielern wird es eben auch ein paar treffen, die wahrscheinlich dann eben nicht die Kurve kriegen und die dann entweder ja im Extremfall sogar insolvent irgendwann werden oder die einfach dann ja dauerhaft quasi stagnieren oder konsolidieren, sehen wir jetzt schon mit NIO, wo man einfach auch, und da haben wir auch wieder ein Sentimentproblem, die sind defizitär, die Investoren glauben da nicht wirklich dran, dann ist es eben dort auch schwer, Geld zu machen und jetzt nur eben so eine kleine Story zu kaufen, sondern auch dort würde ich eher in die etablierten Reihen und wer eben spekulativer veranlagt ist, der holt sich vielleicht noch ein, zwei von diesen Startups rein. Aber sicherlich muss man hier wissen, dass der Wettbewerb natürlich extrem bleibt, ja.
Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ich werde das China-Thema sehr, sehr genau verfolgen. Ich glaube, da tut sich gerade eine sehr interessante Chance auf, eben weil du gerade, wie du erwähnt hast, in China die Situation hast, dass die Inflation jetzt nicht mehr das Problem ist, sondern die Regierung aufgewacht ist und zusammen mit der Notenbank jetzt Wachstum erzeugen will und davon eben auch der Aktienmarkt profitieren kann, vor allem wenn dann ausländische Investoren eben China als strategisches Risiko Investment sozusagen wieder entdecken und dann werden taktisch oft solche kleinen Wellen geritten. Vielen Dank für deine Zeit, Erik. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deiner nächsten Reise und freue mich, wenn wir uns auf meinem Kanal im nächsten Video dann wiedersehen und du von China erzählen kannst.
Ja, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns das nächste Mal direkt aus China wieder.